Einen guten Morgen auch von mir. Schön wieder hier zu sein. Es ist, habe mir vorhin so überlegt, schon mittlerweile so ein Stückchen nach Hause kommen. Schön in so viele frohe Gesichter zu schauen. Und ja, liebe Grüße an dieser Stelle auch von der Baptistengemeinde in Tauchau, die jetzt auch Gottesdienst feiern. Und ich finde es immer schön, wenn man irgendwo anders hinkommt unter Christen, man fühlt sich trotzdem irgendwie zu Hause. Und das empfinde ich bei euch auch. Und das tut einfach gut. Es war einmal ein alter Mann, der wollte seiner Tochter etwas Gutes tun und sagte: Ich schenke dir mein altes Auto. Ich verbinde das aber mit drei Bitten. Erstens, fahr doch mal bitte zum Autohändler in unserer Stadt und frage einmal nach, was er dir für das Auto noch geben würde. Die Tochter folgt den Anweisungen, kommt zurück und sagt: Der Händler hat gesagt, das ist ein altes Auto, was man auch am Zustand leicht erkennen kann. Er würde maximal 8.000 Euro dafür geben. Hier meine zweite Bitte, sagte der Vater, fahr doch mal zum Pfandhaus und schau mal nach, was die dir dafür geben würden. Die Tochter macht dies, kommt zurück und sagt, die haben gesagt, na ja, da sind schon ein Haufen Beulen drin und einige Kratzer, die wüssten gar nicht, wenn sie mir Geld geben würden, ob ich das Auto jemals wieder abholen würde. Ihr Angebot wäre maximal 3.000 Euro. Eine letzte Bitte habe ich noch, sagte der Vater. Fahr doch mal bitte zum Oldtimer-Club in unserer Stadt und frag den Vorsitzenden vom Oldtimer-Club, was er dir für das Auto geben würde. Die Tochter macht dies, kommt zurück und sagt: Papa, unglaublich. Er war völlig begeistert. Das ist ein einzigartiges Exemplar, so es würde es überhaupt nicht mehr geben. Er würde mir sofort alles Geld, was er hätte, er hätte zwar nur 50.000 Euro, aber die würde er mir sofort geben. Siehst du, sagt der Vater, nicht alle Menschen erkennen, was Dinge und Menschen wert sind. Deswegen begib dich immer wieder dorthin, wo Menschen erkennen, wer du bist und wie du bist. Einzigartig und unbezahlbar. Ich hoffe, unsere Gottesdienste sind immer wieder solche Orte, wo wir wertgeschätzt werden, wo wir angenommen sind, weil wir in Gottes Augen wertvoll, einzigartig und unbezahlbar sind. Und das, obwohl wir vielleicht auch schon ein paar Kratzer und Beulen haben oder ein paar Ersatzteile. Mir geht das jedenfalls so. Vom Abgastest will ich heute Morgen gar nicht erst reden. Aber doch sind wir einzigartig, unbezahlbar, ein Unikat. Weil unser guter Gott und Schöpfer und Vater im Himmel uns genauso ansieht und unseren Wert kennt, hat er für uns bezahlt. Und das waren mehr als 50.000 Euro. Das war das Beste, was er hatte. Er hat seinen Sohn für uns gegeben. Und darum soll es uns heute auch in der Predigt gehen, um den Wert des Menschen, um den Preis der Arbeit und um den uns zu erwartenden Lohn. Ich lese den Predigttext vor, ein bekannter Text aus Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Matthäus 20, 1 bis 16. Von den Arbeitern im Weinberg. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tageslohn, sandte er sie in den Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinen Verwaltern: Ruf die Arbeiter und geb ihnen ihren Lohn und fange bei den Letzten bis zu den Ersten an. Da kamen die, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und auch sie empfingen ein jeder einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch hast du sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen: mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und gehe. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du scheel drein, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Wie findet ihr diesen Text, beziehungsweise wie findet ihr denn den Weinbergbesitzer? Als Personaldisponent eine Pfeife, oder? Na, das Reifen von Weintrauben, das kann doch nicht so überraschen, dass man am Erntetag alle 3 Stunden losgehen muss, um Arbeiter anzuwerben, oder? Gab es denn keinen Bedarfsplan? So nennt man das, Personalbedarfsplan. Man sollte doch als Unternehmer, als Weinbergbesitzer etwas verantwortlicher und planender mit seinen Unternehmen umgehen. Ein praktikables Modell für Tarifverträge ist dieses Gleichnis sicherlich auch nicht. Jesus hat es auch nicht erzählt unter der Überschrift, bezahlt eure Arbeiter und Angestellte wie folgt. Denn dann wäre jede Firma ruckzuck pleite oder, wie unser Ex-Wirtschaftsminister sagen würde, nicht mehr am Markt. Das Erste, was ich hieraus lerne, wir müssen Bibeltexte immer im Kontext sehen, den Zusammenhang mit im Blick haben. Herausgerissene Bibeltexte, die gelten vermeintlich als Totschlagargument. Aber das ist sehr, sehr kurz gedacht und nicht wirklich nachhaltig. Wir müssen immer wieder sehen, wer sagt was, warum und zu wem. Der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Und so hoffe ich, dass unser guter Gott und Vater im Himmel uns seinen Heiligen Geist schenkt, der uns diesen Text aufschließt und verständlich macht, so dass jeder heute Morgen etwas mitnehmen kann und dass wir unseren guten und gnädigen Weinbergbesitzer, unseren Vater im Himmel, erkennen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal beten. Herr, ich danke dir für dein lebendiges Wort, was du uns immer wieder vorhältst, wie so ein Spiegel, Herr, wo wir uns erkennen können. Und ich bitte dich, Herr, dass da, wo wir vielleicht Dinge erkennen, die nicht gut sind, Herr, dass wir die Kraft und den Mut haben, sie zu ändern. Und ich bitte dich um deine Hilfe, dass das geschehen kann. So segne uns bitte mit offenen Herzen und mit offenen Ohren, Herr, dass wir das verstehen, was du zu uns sagen willst. Segne uns bitte dazu, Herr. Amen. Wenn dieses Gleichnis also nicht als Vorbild zu Tarifverhandlungen, als Modell zum Umgang mit Angestellten oder als Richtlinie für Unternehmensgründer sein soll, was ist es denn? Jesus erzählt dieses Gleichnis unter der Überschrift, mit dem Reich Gottes verhält es sich wie. Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie. Jesus beschreibt also in einem diesen Gleichnis, wie gnädig und gerecht Gott ist und wie er das macht, gnädig und gerecht gleichzeitig zu sein. Am Ende eures Lebens oder am Ende dieser Welt, sagt Jesus, wird Gott jeden von euch gerecht behandeln und trotzdem wird er mit seiner unendlichen Großzügigkeit euch alle völlig überraschen und alle menschlichen Vorstellungen von Leistung und Lohn auf den Kopf stellen. Nochmal, am Ende eures Lebens oder am Ende dieser Welt wird Gott jeden gerecht behandeln und trotzdem eure, meine und deine Vorstellung von Leistung und Lohn auf den Kopf stellen. Wir blinzeln heute im Jahr 2025 diesen fernen Tag entgegen, nennen ihn unbeholfen den jüngsten Tag, das Jenseits, den Tag des Gerichts. Eine Dimension jedenfalls, in der Motive aufgedeckt werden, beurteilt werden, bei dem jedes Menschenleben bilanziert werden wird. Oder wie es Theo Lehmann oft sagte, wo wir an der Kasse vorbei müssen. Aber die Verfahrensweise, die Beurteilungsweise, der Maßstab dieser Abrechnung, da sprengt unsere Vorstellungen, unsere Erfahrungen und bringt sogar unser Gefühl von Gerechtigkeit und Fairness ins Wanken. Und warum? Weil Gott immer anders, weil Gott immer größer, weil Gott immer gnädiger, weiser und liebevoller ist als wir. Und wir uns nicht ausmalen und schon gar nicht ausrechnen können, wie Gott handelt. Gott ist die Liebe in Person. Und das manifestiert sich in seiner Gnade. Der Arbeitsmarkt, der funktionierte im ersten Jahrhundert, dieses Gleichnis ist so in den 30er Jahren unserer Zeitrechnung erzählt worden, genauso wie heute. Die Besten sind zuerst weg. Manch einer kennt das vielleicht noch von früher im Sportunterricht, wenn Fußball oder Handball, Volleyball oder Völkerball, ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf, angesagt waren, dann wurde gewählt. Und die, die nicht so gut waren, die müssten ziemlich lange warten, bis sie dran waren. Wenn die Branche boomt, und das tut der Weinbau ja offensichtlich, um 17 Uhr gibt es immer noch Arbeitslose, na, was sind denn das für Pfeifen? Die sind doch sicherlich nicht zu gebrauchen. Habt ihr noch im Ohr, was sie gesagt haben? Uns wollte keiner haben. Uns wollte keiner haben. Zitat: Wir haben uns daran gewöhnt, schreibt der Gießener Soziologe Rainer Gronemeyer, Menschen mit einem Marktwert zu versehen, ihnen Preisschilder anzuhängen. Der lebendige Gott aber hat ein für alle Mal definiert, was der Mensch sei. Und zwar jeder Mensch, ein Ebenbild Gottes und dadurch ausgestattet mit Menschenwürde und mit Menschenwürde, Lebensrecht und Lebenswert. Lebenswert und gerecht gemacht durch nicht weniger als das Leben und Sterben Jesu Christi. Zitat Ende. Im sogenannten Reich Gottes stehen unsere Achtungs- und Rankingslisten, unsere Maßstäbe auf den Kopf. Leistung wird plötzlich ganz anders bewertet. Da werden die Letzten die Ersten sein, fügt Erzähler Matthäus dem Gleichnis hinzu. Als wollte er sagen, gewöhnt euch schon mal dran, übt das ein. Gewöhnt euch schon mal dran, indem ihr die zweite, dritte oder elfte Wahl sind, denen wenigstens Menschenwürde, Lebenswert, zuerkennt und Achtung entgegenbringt. Deshalb, weil Gott zweitens nicht nur gnädig, sondern überschwänglich großzügig ist. Ein Silberstück, hieß es in unserer Übersetzung, die wir gehört haben, Dinar heißt es bei Luther. Dinar, das war so ziemlich genau das durchschnittliche Tageseinkommen, der Tagesverdienst eines Arbeiters. Mit weniger konnte man nicht leben. Damit konnte man so circa 10 Fladenbrote kaufen, wenn man jetzt bedenkt, wie groß damals die Familien waren und dass das für den ganzen Tag reichen musste, wird einem ungefähr klar, was das bedeutete. Vielleicht mal noch zur Einordnung, ein Ochse kostete damals 300 Dinar, ein Obergewand circa 30. Also im Prinzip zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Wie müssten wir das heute einordnen? Machen wir es doch mal ganz praktisch. Denkt euch mal so euer Brutto-Monatseinkommen, euer Bruttoverdienst. Auch wenn es Rente ist, habt ihr diesen Betrag so ungefähr im Kopf, dann teilt den doch einfach mal durch 22. So viele Arbeitstage hat durchschnittlich der Monat. Wer jetzt hier beim Kopfrechnen so an seine Grenzen stößt, Handy raus, Taschenrechner, oder ihr rechnet durch 2 und dann durch 10, es gibt auch Monate mit 20 Arbeitstagen. Habt ihr so in etwa diesen Tagessatz? Das ist euer Dinar. Und jetzt Matthäus 20, Vers 9. Zuerst wurden die zuletzt Eingestellten entlohnt und sie bekamen den vollen Tagessatz. Tagessatz gleich Stundenlohn. Und das 8-mal am Tag, 5-mal die Woche, das ist doch nicht schlecht, oder? Das wär's doch. Wieso erzählt Jesus das? Liebe Geschwister, weil es Schwache gibt, die bringen für eine Stunde Arbeit genauso viel Kraft auf wie ein Starker für 12 Stunden. Stichwort Burnout. Als Gesunder, als Leistungsstarker, als fitter Zeitgenosse kann man sich das nicht vorstellen. Und auch mir war das jahrelang fremd. Doch ich kenne das aus eigener Erfahrung. Wenn du plötzlich keine Kraft mehr hast, ständig kaputt bist, nur noch schlafen möchtest, jedes Klingeln, egal ob am Telefon oder an der Haustür, plötzlich Panik in dir hervorruft. Alle Werte im Körper sind bestens, aber du hast keine Kraft mehr. Den Schwachen, den beschert es schon vorher eine schlaflose Nacht, was der Starke somit links erledigt, zwischen 12 Uhr und mittags, dem ist das gar nicht aufgefallen. Je nach Begabung und Talent und unseren Möglichkeiten kennen wir das. Aber, Zitat, es sitzen Menschen neben uns in der U-Bahn, für die die schlichte Lebensbewältigung eine schwere Arbeitsleistung ist und viel Kraft gekostet hat. Zitat Ende. Gott, sagt Jesus, sieht das ganz genau. Verlasst euch drauf. Er ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Ein Knochenbruch, der ist leicht zu diagnostizieren. Eine Fehlfunktion unserer Nieren, die kann man schnell erkennen. Aber wer sieht, wenn dein Herz gebrochen ist? Wenn deine Seele kollabiert? Wer sieht deinen Kampf ums Überleben? Gott nimmt das wahr. Er sieht dein Herz an und erkennt deine Seele, deinen Kampf ums Überleben. Wie schwer es dir fällt, nur diese eine Stunde auf Arbeit gegangen zu sein. Welche Überwindung es war, nur vor die Tür zu treten, unter Menschen zu gehen. Und er belohnt das. Über alle Maßen, gegen alle Erfahrungen, wider allen Leistungsprinzipien. Er löscht den klimmenden Docht nicht aus und er bricht den geknickten Pflanzenstängel nicht endgültig ab. Kaum halten die zuletzt Gekommenen ihren Lohn in den Händen, da können die zuerst Eingestellten ganz prima Kopf rechnen. Tagessatz gleich Stundenlohn. Hey, 12-mal Tagessatz, wow, kennt ihr noch euren Tagessatz? Multipliziert ihn doch mal mit 12. Habt ihr das noch im Kopf? Merkt ihr was? Ich finde mal, das lässt sich viel leichter rechnen als durch. Das ist schon komisch bei Geld, oder? Ich denke auch beim Zehnten ist das so. Von 10 Euro den Zehnten geben, das ist gar nicht so schwer. Aber von 10.000 Euro, da kommen wir irgendwo ins Überlegen. Aber jetzt der Schock, Vers 10. Natürlich meinten sie, die zuerst gekommen, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie bekommen nur den vereinbarten Tageslohn. Da fingen sie an zu schimpfen. Du zahlst diesen Leuten für eine Stunde dasselbe wie uns, die wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert haben. Der Weinbergbesitzer hält sein Wort. Er kommt seinen Pflichten als Arbeitgeber vollkommen korrekt nach. Eigentlich gibt es nichts zu meckern, aber es gibt was zu vergleichen. Es wabert ein schwefelgelbes Gefühl durchs Herz. Neid. Neid ist eine tiefe, anhaltende Unzufriedenheit, die den Neidischen am Ende so arm und schwach macht, wie er sich am Anfang fälschlicherweise fühlt. Neid ist wie Eider, hat König Salomo gesagt, nachzulesen im hebräischen Teil unserer Bibel. Adam und Eva, oder besser gesagt, der Mensch an sich, wurde neidisch auf Gottes Weisheit und wollte sein wie Gott und verlor das Paradies, zerbrach es. Kain, der Jäger und Sammler, wurde neidisch auf den religiösen und kulturellen Fortschritt seines Bruders Abels, den Ackerbauer, und ermordete ihn und verlor dadurch seine Heimat. David, der fromme König, wurde neidisch auf die attraktive Frau seines Nachbarn Uriah, holte sie sich ins Bett und verlor sein politisches Erbe. Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. Wer neidet, verliert. Neid vergiftet, Neid zerstört. Denn Neid frisst die Freude am eigenen Erfolg. Was ist das schon im Vergleich zu? Nein, bitte, ohne Vergleich. Neid lässt nämlich alles andere meins klein erscheinen und zerstört mein Selbstwertgefühl. Zerstört Beziehungen. Weshalb es auch ein äußerst menschenfreundliches und sinnvolles Gebot ist, wenn es bei Mose heißt, beneidet niemanden um nichts. Beneide niemanden um nichts. Es wird immer jemanden geben, der irgendetwas besser kann als du. Ich erlebe das immer wieder und das ist gar nicht so einfach. Das fällt schwer, das ist manchmal sogar demütigend. Ich rufe verzweifelt am Laptop sitzend meine Tochter und die sagt mir, Papa, das Problem, das sitzt 20 Zentimeter davor. Und dann mit 2 Klicks ist das Problem gelöst. Beneide sie nicht. Irgendwas kannst du besser als sie und sie freut sich sogar noch darüber. Neid lässt sich auch politisch instrumentalisieren und das haben wir, denke ich, vor der Wahl genug gemerkt. Wenn AfD-Politiker in den Landesparlamenten und im Bundestag sagen, 5,4 Millionen Menschen in Deutschland kriegen Bürgergeld fürs Sofa liegen und 13 Millionen Niedriglöhner müssen 6 Uhr aufstehen und bei Schnee und Regen zur Arbeit. Deshalb wählt uns, Klammer auf, die wir Menschen mit dunkler Hautfarbe und komischen Nachnamen am liebsten des Landes verweisen würden, reemigrieren. Da kann ich nur sagen, schaut ja keinen Fußball. Alle Schwarzen raus aus der Bundesliga. Na, dann hat ja Motor Liechtenstein oder ich weiß nicht, wie euer Fußballclub hier heißt, ja doch noch eine Chance. Fortschritt Liechtenstein. Na, also dann auf zum Aufstieg. Die Wahrheit ist, 1,2 Millionen Bürgergeldbezieher sind Minderjährige, dürfen also gar nicht arbeiten. 2,2 Millionen sind Studierende oder betreuen Kleinkinder zu Hause oder pflegen Kranke oder Hochbetagte, Pflegebedürftige zu Hause oder sind selber krank oder pflegebedürftig. Bleiben noch 2 Millionen, von denen ca. 750.000 Migranten, die arbeiten wollen, aber entweder noch nicht genug oder gut Deutsch sprechen können beziehungsweise ihre Abschlüsse nachholen müssen, weil sie hier nicht anerkannt werden. Bleiben also noch ungefähr 1 Million Arbeitsfähige, aber nicht Arbeitswillige. Und allen, den Superreichen, den moderat Wohlhabenden, den Niedriglöhnern, den Hilfeempfängern stellt Matthäus 20, Jesus, die gleiche Frage. Und damit auch mir und dir. Wo beginnt dein Neid? Wo beginnt mein Neid? Ist das fair? Ist das gerecht? Gott ist gerecht und gnädig zugleich. Weil das so ist, da stehen unsere, meine und deine Achtungs- und Rankingspyramiden in Gottes Wirkungsbereich auf den Kopf. Seine Maßstäbe sind nicht die unsrigen. Und ja, es mag schwer sein, sich vorzustellen, dass wir aufgerufen sind, von dieser Zielvision her zu leben, das schon jetzt einzuüben. Jenen Menschen Respekt entgegenzubringen, für die die schlichte Alltagsbewältigung eine große Leistung ist. Aber wenn du vielleicht nicht dazugehörst, sondern zu den 6 Uhr, 9 Uhr, 12 Uhr Leuten gehörst, wäre das nicht sogar ein Grund, dankbar zu sein? Dankbar zu sein und sich zu freuen für die Kraft, die du hast, dass du jeden Tag aus deinem Bett springst und arbeiten gehen kannst? Gott zu vertrauen und sich schon von daher für seine Gerechtigkeit einzusetzen, mit seinen Augen zu sehen, das ist manchmal gar nicht so leicht und herausfordernd. Aber wir sollten es versuchen und Gott hilft uns dabei. Wir alle werden einmal an der Kasse vorbei müssen. Und keiner von uns könnte den Preis je bezahlen. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Und er übergibt uns diesen Blankoscheck, der meine und deine Schulden deckt. Verdient hat das keiner von uns. Egal, was du geleistet hast und wie viele Dienste du versiehst. Gott beurteilt Menschen nicht nach dem, was sie bringen, sondern nach dem, was sie brauchen. Nicht Brauchbarkeit, sondern Bedürftigkeit ist Gottes Bemessungsgrenze. Und das unterscheidet das Christentum auch von allen anderen Religionen, wo sich Gläubige ja ihren Himmel verdienen müssen, wo sie Opfer bringen müssen, wo es um Leistung geht, wo sich Leistung lohnt. Auch im Gleichnis von den anvertrauten Talenten, ich glaube Matthäus 26 ist das, wird das deutlich. Egal wie viel Gewinn erwirtschaftet wird, es gibt den gleichen Lohn. Die Leistungsträger können den Losern den unverdienten Lohn nicht gönnen. Wie sieht es denn bei uns aus? Welche Gefühle bestimmen uns? Bist du, bin ich, neidisch? Verschiedene Studien zeigen, egal wie viel mein Nachbar hat, alles okay, solange ich mehr habe. Kein Problem, wenn mein Nachbar ein neues Auto hat, solange meins teurer war. Kein Problem, wenn die Frau meines Nachbarn gut aussieht, solange meine schöner ist. Kein Problem, wenn mein Nachbar an die Ostsee fährt, solange ich schöneres Wetter habe. Apropos Urlaub, Wie fühlst du dich, wenn du in deinem Urlaubshotel plötzlich erfährst, die Familie über dir hat pro Person 150 Euro weniger bezahlt als ihr? Für dasselbe, trotz mega super Last-Minute-Angebot, freust du dich dann mit oder vermiest das dir für den Rest des Urlaubs deine Laune? Merkt ihr was? Steckt das nicht in uns drin? In mir steckt das drin. Wenn Gott am Ende dieser unserer Welt, wie eingangs gesagt, alle völlig überraschen wird, könnte es dann auch sein, dass unsere geistlichen Leistungen nicht Grundlage für die Bemessungsgrenze sein werden? Dass unsere Ertragsrechnung so gar nicht aufgeht? Unsere Leistungsgesellschaft, die uns allesamt spätestens nach der Wende geprägt hat, die spiegelt dies doch vielleicht auch ungewollt in unserer Bewertung Andersgläubiger wieder. Aber in unserem Gleichnis bekommt jemand, der weniger geleistet hat, nur ein Zwölftel denselben Lohn wie die Leistungsträger, wie die Macher, wie die, die es scheinbar verdient haben. Können wir das anderen gönnen, auch Andersgläubigen gönnen? Sei doch mal ehrlich, wir haben doch auch so einen Leistungskatalog, so eine geistliche Stechuhr, so eine Liste, in der genau steht, was ein Christ eigentlich leisten muss, was er abliefern muss. Wir wissen doch ganz genau, was der andere getan hat und ob das genug ist, ob er den vollen Lohn verdient hat. Die Leistungsträger können den anderen den Lohn nicht gönnen. Und hier ist der Knackpunkt des Gleichnisses. Hier ist das Zentrum der Geschichte, weil es hier um unser Herz geht. Im Text heißt es, bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Wörtlich steht hier im Griechischen, ist dein Auge böse, weil ich großzügig bin? Und dieses böse Auge, das war so ein Fachbegriff, so ein Sprichwort zur damaligen Zeit. Es ging nicht um eine Bindehautentzündung oder einen Gerstenkorn. Ein böses Auge, das meinte zur damaligen Zeit genau dieses neidische Auge, dieses Verblendetsein, diese Sehschwäche, diese Kurzsichtigkeit, diesen blinden Fleck, den auch wir geerbt haben. Ich erkenne mich wieder in meinem getrübten Blick, mit meinem Nichterkennen, wie Gott die Dinge sieht. Wenn ich andere beurteile, die sich nicht so angestrengt haben wie ich, die nicht so viel Mühen, so viel Lasten, so viel Dienste wie ich auf sich genommen haben, deren Frömmigkeit nicht so korrekt waren wie meine, die nicht alle frommen Bedingungen erfüllt haben. Wir haben doch im Hinterkopf auch so einen Tarifvertrag, so eine Leistungsbeschreibung für qualifiziertes Arbeiten im Weinberg, so eine Mindestanforderung, was nötig ist, um vor Gott zu bestehen, den vollen Lohn zu erhalten. Was steht bei euch, was steht bei mir drin? Du musst glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er auferstanden ist an die Jungfrauengeburt, an die Schöpfung in sieben Tagen, an die Glaubenstaufe, an die Geistestaufe. Du musst deinen Zehnten geben. Und je nach Konfession ist es wichtig, Röcke zu tragen, lange Haare oder keine Ohrringe. Bibeltreu zu sein, eine Wortschöpfung, die es so in der Bibel überhaupt nicht gibt. Vielleicht auch deswegen, weil man sie steigern kann. Bibeltreu, Bibeltreuer, am Bibeltreuesten. Frei nach dem Motto, je kleiner, je reiner. Und am Ende, da kann ich nur noch mit mir selber das Abendmahl feiern oder im exklusiven Hauskreis. Was macht es mit uns, wenn jemand die gebotenen Leistungen nicht vollständig erbringt? Nicht an die Schöpfung in sieben Tagen glaubt, die Kindertaufe akzeptiert, keine Ehe eingeht. Jeder bekommt doch, was er verdient, oder? Glaubst du das auch? Rechnest du auch so? Was, wenn jemand unseren Glaubenskatalog nicht erfüllt? Schade, leider durchgefallen, ewiges Leben verpasst, Chance vertan. Du musst schon 10 von 10 Punkten haben, oder? Sonst reicht es leider nicht. Leider durchgefallen. Es fällt uns schwer zu akzeptieren oder zu glauben, dass jemand den vollen Lohn bekommt, wenn er nicht die volle Leistung erbracht hat. Aber in unserem Gleichnis bekommen die, die eben nur einen Bruchteil geleistet haben, trotzdem vollen Lohn. Und genauso in dem Gleichnis von den Talenten. Könnte es sein, dass jemand von Gott ewiges Leben geschenkt bekommt, obwohl er nur einen Bruchteil geleistet hat? Einen Bruchteil von dem, was eigentlich korrekt gewesen wäre? Können wir das gönnen? Wäre das fair? Wäre das gerecht? Können wir den Katholiken ewiges Leben gönnen, obwohl sie sich in unserem Sinne gar nicht bekehrt haben, das Datum ihrer Bekehrung nicht kennen und sich ängstlich an Heilige wenden, anstatt an Jesus Christus selbst? Für uns vielleicht nur so ein Zwölftel unseres Glaubens. Soll es dafür vollen Lohn geben? Ewiges Leben? Wir können nie weniger Geschwister haben, als unser Vater im Himmel Kinder hat. Wenn jemand anders glaubt als wir, müssen wir nicht Gott zum Vaterschaftstest schicken. Am Kreuz zeigt Jesus, für wen er gestorben ist, ein für alle Mal. Für jeden, der an dieses Versöhnungswunder glaubt. Allein durch Gnade, unverdient. Wir müssen nicht feststellen, für wem das gilt. Gott tut das selbst. Was wäre, wenn Gott die, die ich für die Letzten halte, zu den Ersten macht, mir uns gleichstellt? Nicht, weil ihre Leistung größer ist, sondern weil er, Gott, größer ist, großzügiger ist, machen kann, was er will. Wie heißt es im Vers 15? Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Geschwister, da gab es Dinge, die waren klar abgemacht. Für 12 Stunden Arbeit gab es wie viel? Einen Dinar, ein Silberstück. Aber Gott kann doch neben dieser Abmachung auch weniger Leistung, weniger Glauben gleich belohnen, oder? Das kann er doch. Und dann kommen wir als Christen, als Baptisten und sagen, hallo Gott, das ist nicht korrekt. Nein, nein, mein böses Auge rät mir das, dir einfach mal so zu sagen. So sind doch die Arbeiter im Gleichnis auch gekommen. Das ist nicht korrekt, lieber Weinbergbesitzer. Das ist nicht fair. Und er muss dann sagen, ich kann doch in meiner Großzügigkeit schenken und einladen und versorgen, wem ich will und wie ich will. Zwischen uns war doch alles abgemacht. Ich habe dir doch kein Unrecht getan. Ich habe dich doch fair behandelt, wie abgesprochen. Für mich heißt dieses Gleichnis, dass ich mich davor hüten sollte, andere nach meinen Maßstäben zu beurteilen, ihnen vielleicht nachzurechnen und zu merken, sie sind nicht so fromm wie ich. Ich habe viel mehr geleistet als sie. Ihnen einen großzügigeren Lohn abzusprechen, ihnen nicht zu gönnen. Was wäre, wenn sich herausstellte, dass mein Glaube, meine Überzeugung, meine Taten nur ein Zwölftel wert waren, auch zu wenig war, dann wäre ich doch auch froh und dankbar, wenn Gott gnädig und großzügig mit mir wäre. Denn mit weniger als den vollen Lohn kann auch ich nicht leben. Und genau in diesem Sinn sagt Jesus an einer anderen Stelle in Lukas 6, Vers 37, richtet nicht über andere, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen. Hier steht nicht, verurteilt keinen Christen, verurteilt keinen Menschen. Dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann werde auch ich euch vergeben. Mit dem Maßstab, mit dem ihr andere messt, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Dieses Gleichnis, das uns näher an Gottes Wesen führen soll, ist die Geschichte von Gottes Großzügigkeit. Gott sieht nicht nur deine Brauchbarkeit, er hat ganz besonders deine Bedürftigkeit im Blick. Dieses Gleichnis, das warnt uns davor, böse zu schauen, neidisch zu sein, wenn Gott diejenigen in gleicher Weise belohnt wie uns, die in unseren Augen weniger Lohn verdient hätten. Gott ist gnädig und gerecht. Er gibt uns mehr, als wir je verdient haben. Lasst uns dankbar sein für dieses unverdiente Geschenk und lasst uns Augen der Liebe haben für jeden, den Gott ebenso wie uns in den Weinberg ruft. Amen.